Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, heute wieder eine Solo-Folge für euch mit dabei. Und zwar geht es um das Thema Investieren für Kinder. Wie können frischgebackene oder auch generell Eltern für ihre Kinder sparen? Für gewöhnlich wird das geschenkte Geld von Oma, Opa, Onkel, Tante und Co. gespart, bis das Geld irgendeinen Zweck erfüllen kann. Werden die Kinder nämlich älter, werden Kinder meistens teurer. Ich habe zwar selber noch keine Kinder, aber ich kriege das im Freundeskreis schon sehr, sehr mit. Und ich glaube, so ein Führerschein, erstes Auto, Auszug, was auch immer so auf einen zukommt, kann schon teuer werden. Deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge damit, wie man für seine Kinder gut Geld investieren kann, Geld sparen kann, was da Sinn macht, was man sich da genau anschauen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die gemeinsame Podcast-Folge durch. Vielleicht so eine kleine Anekdote zu Beginn. Meine Eltern haben auch ein bisschen, ganz wenig, aber ganz bisschen was Geld für mich gespart. Auf einem roten Knacks-Sparbuch. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, ja. Das habe ich sogar noch aufgehoben. Also da ist kein Geld natürlich mehr drauf, weil das alles irgendwie dann anderweitig genutzt worden ist. Und wie gesagt, es war ganz, ganz wenig. Es waren, glaube ich, 2000 Euro oder so. Aber es wurde auf dem Sparbuch, Knacks-Sparbuch gespart von der Sparkasse. Das habe ich aufgehoben. Und früher gab es natürlich da drauf irgendwie ganz gute Zinsen. Zwischen 4-5% habe ich zwischenzeitlich auch in diesem Sparbuch gesehen, weil das ja immer dann quasi dort vermerkt wird. Heute ist das natürlich ein bisschen anders. Auf einem Sparbuch bekommt man nicht mehr diese Zinsen, diese hohen Zinsen. Dementsprechend macht es halt einfach Sinn, sich Gedanken zu machen, wo man dieses Geld investiert. Bevor wir sozusagen reinstarten in was man für Kinder alles tun kann, wie man für Kinder investieren kann und was man da zu beachten hat, was man tun kann. Vielleicht einmal so der Hinweis, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, weil ganz viele zu uns kommen und mich fragen, du Hava, ich möchte gern für mein Kind Geld sparen. Und dann frage ich immer, ja und was machst du für dich selber? Und dann kommt, ja, noch nichts. Und eins ist klar, das Thema Altersvorsorge hat für einen selbst erstmal ganz, ganz große Prio, bevor man überhaupt für die Kinder investiert. Wenn kein Geld mehr dafür übrig ist, dann ist das so. Denn das ist nicht egoistisch oder so, überhaupt nicht. Sondern du musst immer dran denken, wenn du jetzt für dein Kind Geld anlegst und für dich gar nichts mehr da ist, du vielleicht in Altersarmut später endest, dann wirst du zu finanziellen Belastungen für deine Kinder oder auch wenn man Pflegefall beispielsweise wird, wo das halt gesetzlich auch vorgeschrieben ist, die dann in ihrer Blütezeit sind, sage ich mal, die dann vielleicht eigene Familie auch haben, selber irgendwie finanziellen Druck auch haben, Geld verdienen, sich selber was aufbauen möchten, wirst du einfach zur Belastung. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, was man seinem Kind mitgeben kann, wenn man sich selber im Griff hat, da unabhängig ist. Deshalb würde ich immer so priorisieren, dass man selber an erster Stelle steht, weil das kommt auch deinem Kind zugute in jeder Lebensphase. Und wenn dann Geld übrig bleibt oder Geldgeschenke eben von der Familie kommen, dann kann man dieses Geld gerne auch für seine Kinder investieren. Aber vorher würde ich mir tatsächlich erstmal Gedanken um mich selbst machen. Genau, also wir haben ja so ein bisschen über das Thema Sparbuch gesprochen, dass es da recht wenig Zinsen gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe, was ich für mein Kind erreichen möchte in, sag ich mal, 3-5 Jahren oder so, dann kann ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto, Geldmarkt-ETF zum Beispiel Sinn machen. Alles, was weniger stark schwankt und gewisse abgesicherte Zinsen bringt, was aber ganz, ganz wichtig ist, wenn ich über 10 Jahresziele habe, dann macht es keinen Sinn, das Ganze alleine, ich sag ich mal, auf so einem Konto zu sparen, wo man recht wenig Zinsen bekommt. Dafür eignet sich beispielsweise eben der Kapitalmarkt sehr, sehr gut, also sprich in Aktien zu investieren. wie kann ich jetzt für Kinder irgendwie in Aktien investieren? Was macht das Sinn? Ist das nicht super gefährlich oder wie gehe ich da vor? Also, es macht aus der Perspektive her Sinn, weil dieses Geld halt einfach effizient angelegt ist. Der globale Aktienmarkt bringt im Schnitt eine bereinigte Realrendite, also ohne die Inflation schon rausgerechnet, eine Rendite von zwischen, sag ich mal, 6-8%, was echt ganz gut ist. Das bekommt man sonst nirgendwo. Und wenn ich eben langfristig anlege, dann habe ich diese Regression zur Mitte, so nennt sich das. Denn die Langfristigkeit senkt mein Risiko enorm. Das heißt, ich näher mich dem Durchschnittswert quasi an, den ich als durchschnittliche Rendite zu erwarten habe, wenn ich jetzt in den globalen Aktienmarkt als ein Beispiel investiere. Und was ich auch nicht machen würde oder was ich mir genau anschauen würde, wenn man jetzt zur Bank geht und man sich da beraten lässt, dann bieten die natürlich immer nur die hauseigenen Fonds an. Das ist so der Klassiker. Bei der Sparkasse gibt es halt die Deka-Fonds, bei der Volksbank gibt es die Union-Fonds und das sind aktive Fonds. Im Unterschied zu ETFs, die auch Fonds sind, ist es einfach so, dass sie aktiv gemanagt werden. Das heißt, es ist ein Fondsmanager dahinter. Ein ETF wird einfach nach einer Einkaufsliste, nach einem Index zusammengekauft. Beide haben genau die gleichen Renditen, ETFs zum Teil sogar einen Ticken besser. Nur die Kosten sind sehr, sehr unterschiedlich. Denn bei aktiven Fonds gibt es eben immer recht hohe Verwaltungsgebühren, also was monatlich quasi von der Rendite oder jährlich von der Rendite weggeht für die Verwaltungsgebühren von so einem Fonds, ist einfach höher bei einem aktiven Fonds und das wirklich um ein Vierfaches zum Teil, als wenn ich einen ETF nehme. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar, da weniger von der Rendite übrig bleibt, die ich erziele. Und zum anderen ist es halt so, dass die meisten aktiven Fonds auch einen Ausgabeaufschlag haben. Ausgabeaufschlag bedeutet, dass direkt für die Beratung, für den Vertrieb von so einem Fonds einfach ein bestimmter Prozentsatz weggeht. Also wenn der Ausgabeaufschlag zum Beispiel bei 5% ist, ich investiere 100 Euro, dann würden 5 Euro erstmal abgeführt werden. Die werden überhaupt nicht angelegt und die Rendite muss man auch erstmal wieder erzielen. Bei ETFs ist das alles ein bisschen besser und zwar habe ich da sehr, sehr geringe laufende Kosten. Die TER, die Total Expense Ratio, ist meistens so im Schnitt zwischen 0,2-0,5%. Im Vergleich, aktive Fonds liegen hier bei 1,5-2% und es gibt in der Regel keinen Ausgabeaufschlag. Also rein kostenseitig machen ETFs für Kinder einfach sehr, sehr viel Sinn. So, wie kann ich so ein ETF besparen für mein Kind oder in mein Depot quasi kaufen, als Anlage nutzen, wenn jetzt Geldgeschenke kommen oder ich regelmäßig sparen möchte? Da hat man so ein bisschen die Qual der Wahl. Denn es gibt zwei verschiedene Optionen, wie du für dein Kind investieren kannst. Also erstmal ist wichtig, ETFs oder generell Wertpapiere, Fonds etc. kann man nur über ein sogenanntes Depot kaufen. Das kannst du dir vorstellen wie so einen digitalen Geldbeutel, wo dann die Wertpapiere eben drin liegen. Wie ein Konto eben beispielsweise auch. Jetzt hat man hier so ein bisschen die Qual der Wahl, sage ich mal. Und zwar kann man ein eigenes Depot eröffnen und über dieses Depot eben für das Kind in ETFs ansparen oder Einmalanlagen auch in ETFs machen. Oder man macht ein Junior-Depot. Was sind hier die Unterschiede? Worauf muss man achten? Also, wenn du in deinem eigenen Namen ein Depot eröffnest, dann läuft das auf dich. Du hast vollkommene Kontrolle, sage ich mal, und du kannst dann einfach die ETFs auswählen, das entsprechend besparen und beispielsweise, je nachdem, wann du das an dein Kind übertragen möchtest, du hast hier die Freiheit, weil es ist am Ende erstmal dein eigenes Geld, was du über dein Depot angelegt hast, kannst du dann entscheiden, wie viel du deinem Kind daraus auszahlst oder wann du das machst, in welchem Alter oder eben auch mit dem Partner gemeinsam eben ein Depot zu machen und das halt quasi dem Kind irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu überreichen. Der Nachteil dabei ist, dass du deinen eigenen Steuerfreibetrag nutzen musst, auch für die Ansparung für dein Kind. Also das bedeutet, wir haben aktuell einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro im Jahr und wenn der überschritten wird, wenn ich also mit meinen Anlagen mehr als 1.000 Euro Rendite pro Jahr mache, dann muss ich zum Beispiel, wenn es 1.050 Euro sind, auf die 50 Euro Kapitalertragssteuer bezahlen. Das sind 25% plus den Solidaritätszuschlag. Wenn man in der Kirche ist, zahlt man auch noch die Kirchensteuer. Da kommt man ungefähr so auf 26%, die man dann hier abgeben muss und als Steuern bezahlt. Variante Nummer 2 wäre eben dieses Junior Depot. Wie funktioniert das Junior Depot? Beim Junior Depot ist es so, dass man hier auf den Namen des Kindes wirklich ein Depot eröffnet und das nennt sich eben Junior Depot. Hier gibt es verschiedene Anbieter. Ich packe auch gerne mal in die Shownotes ein paar Anbieter, die ich ganz gut finde zum aktuellen Zeitpunkt. Und da ist es so, das Depot gehört wirklich dem Kind. Bis das Kind 18 ist, bist du quasi der Betreuer von diesem Depot, betreust das gemeinsam, aber mit dem 18. Lebensjahr geht dieses Depot wirklich automatisch auf das Kind über. Das heißt, theoretisch hast du keinen Zugriff mehr darauf und das Geld gehört dann wirklich zu 100% dem Kind. So, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn viele Eltern finden das nicht so toll, wenn das direkt mit 18 übergeht und dann vielleicht ja nicht so ganz klar ist, was das Kind mit dem Geld macht, noch nicht mit Geld so gut umgehen kann, das komplett auf den Kopf haut. Davor haben viele Eltern Angst, was ich absolut verstehen kann. Ich glaube, man kann dieses Thema so ein bisschen aufweichen, indem man die Gelegenheit nutzt, auch mit seinem Kind über Geld zu sprechen und auch darüber, wie sich dieses Geld dort angesammelt hat, über die Börse, Aktien etc., sodass, wenn das Kind das mit 18 übertragen bekommt aus diesem Junior Depot, dann entsprechend auch ja, finanziell gebildet ist und weiß, was er damit machen kann, wofür dieses Geld gedacht war, wie das entstanden ist, ob es vielleicht auch sogar weiter darin investiert und Co. Also das ist so ein Punkt. Dann, was hier aber ein riesiger Vorteil ist, dadurch, dass dieses Geld auf dein Kind läuft, also dass quasi der Steuerfreibetrag von deinem Kind kann genutzt werden. Die 1.000 Euro im Jahr stehen ja genauso auch Kindern zu als eine Person. Das Schöne ist, dass Kindern sogar noch mehr Steuerfreibetrag zusteht. Und zwar ist das die sogenannte Nichtveranlagungsgrenze. Diese Grenze ist quasi die Grenze für ein Verdienst pro Jahr, wo man gar keine Steuern drauf bezahlt. Die verändert sich natürlich jedes Jahr so ein bisschen. Jetzt in 2024 liegt sie bei 11.604 Euro. Wenn man das pro Jahr verdient, dazu zählen eben auch Kapitalerträge. Also wenn hier Zinseszins etc. Erwirtschaftet wird, wenn das Kind keine sonstigen Einkommen hat, ist das sozusagen ein sehr, sehr großer Steuervorteil. Denn bis zu diesen 11.000 und ein paar Euros sozusagen, wenn ich jedes Jahr so viel Ertrag habe mit meinem Kapitalertrag, muss ich dieses Geld dann nicht weiter versteuern. Also hier ein ganz klarer Steuervorteil, den man nutzen kann. Leider missbrauchen den auch viele Eltern, was man eigentlich nicht darf in Deutschland. Dafür kann man rechtlich belangt werden, dass sie halt ein Junior-Depot eröffnen und damit Aktien selber hin und her verkaufen und kaufen und den Steuerfreibetrag nutzen. Wenn das irgendwie, ja, ans Licht kommt, auch die Depotanbieter, wenn die sowas sehen und prüfen, dann kann man dafür angezeigt werden. Also, dass an der Stelle niemand hier auf irgendwelche doofen Ideen kommt und das für sich nutzt, das ist strafbar. Genau. Also, das an der Stelle ganz, ganz wichtig. Aber, wie gesagt, fürs Kind ein riesiger Steuervorteil, den man hier hat. Was man hier allerdings zu beachten hat, wenn jetzt beispielsweise, sag ich mal über das Junior Depot spart und das Kind beantragt später mal BAföG, dann hat es ab einem Vermögen von 7.500 Euro kein Recht auf BAföG mehr, solange das Vermögen eben nicht aufgebraucht ist. Das heißt, da natürlich dann die Frage, wie man das handhaben und regeln möchte. Man könnte dieses Geld auch aufbrauchen. Als Beispiel für einen Führerschein, ich habe gesehen, Führerscheinkosten ja mittlerweile knapp 4.000 Euro für Kinder. Wenn unsere Kinder, sag ich mal, 18 werden, wird das wahrscheinlich um das Doppelte teurer durch die Inflation und Co. Also auf jeden Fall krasse Preise. Wenn man es dafür dann natürlich nutzt und dann erst BAföG beantragt, ist das nicht hinderlich. Und monatliche Einkünfte aus Dividenden über 470 Euro monatlich bedeuten, dass das Kind nicht mehr über die Familienversicherung in der Krankenversicherung mitversichert werden kann und so quasi selbstständig versichert werden muss. Aber Dividendenerträge von mehr als 470 Euro im Monat muss man schon sehr, sehr viel investiert haben für das Kind, dass das der Fall ist, dass man da ein regelmäßiges monatliches Einkommen von 470 Euro hat. Alle, die im ETF-Durchstarterkurs sind, wissen, dass das recht viel Geld sein muss. Deshalb den Punkt mal so in Klammern gesetzt. Natürlich, vielleicht gibt es Kinder, die schon super viel erben und das dann quasi die Eltern das da anlegen und so. Dann muss es quasi, wenn es angelegt ist, dieses Geld über und Dividenden ausgeschüttet werden, eben sich selber krankenversichern. Das sind so ein bisschen die Nachteile. Wenn es aber in kleinerem Rahmen bleibt, dann würde ich sagen, sind diese zwei Punkte, einmal mit dem BAföG und einmal mit der Familienversicherung von der Krankenversicherung, eher zu vernachlässigen, wenn das jetzt nicht unbedingt riesige Summen sind. Ja, für was man da sich schlussendlich entscheidet, liegt natürlich dann bei einem selbst und man sollte sich Gedanken drüber machen, mit dem Partner vielleicht auch sprechen. Vielleicht ist eben so ein Junior-Depot, finde ich, auch eine tolle Gelegenheit, dem Kind innerhalb seiner Lebensjahre, ja, bis 18 Jahre ist ja ein bisschen Zeit, von 0 bis 18, wenn man es dann startet, so ein bisschen finanzielle Bildung mitzugeben, über das Thema zu sprechen und gemeinsam zu gucken, direkt erklären, was ein ETF ist, wie der Aktienmarkt funktioniert, irgendwann später natürlich, aber auch generell schon, sag ich mal, vorher die richtigen Bahnen zu setzen, dass man eben keine Angst hat, dieses Geld mit 18 dem Kind zu übertragen, dass es damit total unverantwortlich umgeht und sich davon, keine Ahnung, nur Alkohol kauft oder so, übertriebenes Beispiel, ich glaube, das kriegt man vielleicht schon in den Griff, aber natürlich sollte man sich das überlegen, wenn man das nicht möchte, dann übers eigene Depot und dort hat man halt leider nicht diese krassen Steuervorteile wie im Junior-Depot. Aber ja, was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich für mein Kind anlege, dann muss dieses Geld angelegt sein, alleinig für das Kind. Das heißt, ich darf davon nicht jetzt per se, also es ist rechtlich so geregelt, irgendwelche Klassenfahrten oder sowas bezahlen oder Essen und Trinken fürs Kind. Dafür ist halt sozusagen das Kindergeld gedacht und dafür ist sozusagen Mama und Papa verantwortlich, sondern dieses Geld ist wirklich alleinig des Geldes des Kind und soll dann auch mündelsicher angelegt werden, was bei ETFs auf jeden Fall gegeben ist. Also man darf auch nicht in zu riskante Wertpapiere investieren, wie beispielsweise Optionsscheine oder so, aber das würde ich sowieso niemandem empfehlen, wo man gewisse Wetten eingeht, wenn man im Junior-Depot fürs Kind anlegt. Da achten auch die Broker und die Depotsanbieter eben sehr stark drauf. Und wenn man es übers Junior Depot macht und eben diesen Steuerfreibetrag ausnutzen möchte, dann sollte man unbedingt eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Die kann man einfach online sich einmal downloaden und auch online einreichen, einfach alles ausfüllen. Die ist gültig immer für 3 Jahre und alle 3 Jahre kann man die dann einfach wieder erneuern und dann wird dieses Kind überhaupt nicht veranlagt oder dieses Depot nicht veranlagt, weil es halt unter der Nichtveranlagungsgrenze liegt, über die wir gesprochen haben. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Es lohnt sich. Es ist deutlich besser, kostengünstiger in ETFs zu investieren, Junior Depot vielleicht eben zu nutzen oder ein eigenes Depot, aber generell für Kinder das Geld auch zu investieren. Wenn man einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahre hat, lohnt sich das, denn hier bekommt man wieder Vielfaches mehr raus, als wenn ich das einfach auf so ein Sparbuch lege oder ein Tagesgeldkonto etc., was zwar keine Schwankungen hat, aber einfach auch sehr, sehr wenig Rendite bringt. Und so holt man einfach das meiste aus diesem Geld raus und verringert sein Risiko, weil man langfristig investiert und diese 10 Jahre, sag ich mal, ausnutzt und mit dem Steuerfreibetrag eben nochmal lukrativerweise auch nochmal mehr Renditen erzielen kann in so einem Junior-Depot. Hier schließt sich ganz oft die Frage an, in was soll ich denn investieren? Also sag mir bitte einen ETF-Namen und ich richte das direkt ein. Das ist nicht so einfach, das darf ich als Finanzberaterin auch gar nicht machen, weil die Investition natürlich davon abhängt, welches Risikoprofil man hat, wie die finanzielle Situation aussieht, also wie viel ich zur Verfügung habe, auch zum Sparen monatlich fürs Kind oder ob es Einmalanlagen sind und natürlich auch, was das Ziel ist, also welcher Zeithorizont dahinter steckt. Ich würde, um es mal ein bisschen pauschaler zu halten, einen sehr, sehr breit gestreuten ETF nehmen, also möglichst sehr weltweit mit sehr, sehr vielen Positionen. Wenn man die Möglichkeit hat, weitere ETFs zu ergänzen, macht es auf jeden Fall auch Sinn. Wenn du jetzt sagst, hey, in dieses Thema will ich eigentlich auch ein bisschen tiefer abtauchen, dann kann ich unseren ETF-Durchstarterkurs sehr empfehlen. Im Januar geht's wieder los mit der Anmeldung. Wir bieten unseren Kurs nur 2-mal im Jahr an. Und da begleiten wir dich Step by Step dabei, dein eigenes ETF-Depot umzusetzen und auch eben für deine Kinder oder für andere Ziele, die du hast, das wirklich fundiert anhand von deinem Risikoprofil. Wir nutzen auch ein Tool aus der Finanzberatung, wo man eine Risikoprofilermittlung macht und dann wirklich Step by Step eben reingeht in die Zielformulierung, Risikoprofil verstehen, anhand der Musterportfolien ETFs zusammenstellen und auch richtig zu analysieren und langfristig das Ganze auch wirklich gut zu betreuen. Für unseren Kurs gibt es eine unverbindliche Warteliste. Da kann man sich einfach eintragen und bekommt dann Bescheid, sobald es losgeht. Die genauen Daten stehen noch nicht fest. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, haben wir die Daten schon. Also gerne dann auch mal auf der Webseite schauen. Voraussichtlich startet der Kurs eben Mitte Januar und angesetzt ist er so für 6 bis 8 Wochen. Begleitet von uns. Man hat die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Und ja, schaut euch gerne auch die Bewertungen dazu an. Wir haben mittlerweile über 300 5-Sterne-Bewertungen auch zu unserem Kurs von ganz, ganz vielen Teilnehmenden, die ja hier auch häufiger mal im Podcast zu hören sind. Also das Thema lohnt sich echt. Ich bin sehr, sehr überzeugt von unserem Kurs. Es hilft sehr vielen, endlich in die Umsetzung zu kommen und wirklich zielgerichtet zu investieren, egal ob für einen selbst oder fürs Kind. Deshalb gerne einmal zu den Links in den Shownotes und in die Warteliste eintragen oder auf humans-finanzen.de und auf Online-Kurs klicken und dort dann einmal zur Warteliste eintragen. So, ein Fazit zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es macht also Sinn, für Kinder zu investieren. Ein Junior-Depot kann eine tolle Möglichkeit sein, bei der ich gewisse Steuervorteile habe. Nachteile sind natürlich, wenn ich irgendwie Dividendenerträge habe, die regelmäßig und recht hoch sind, muss ich mein Kind quasi alleine Krankenversicherung und beim Thema BAföG kann dieses Geld vielleicht das Thema behindern, dass ich da kein BAföG beantragen kann oder eben erstmal nur begrenzt. Wenn ich das im eigenen Depot mache, dann habe ich da keine Einschnitte, was BAföG und Co. angeht. Ich kann das Geld dann auch später dem Kind übertragen, aber das Geld gehört allein nicht mir. Ich kann allerdings nicht den Steuerfreibetrag nutzen. Depotempfehlung packe ich euch unten rein. Am besten, man investiert in was breit gestreutes oder kommt gerne in den ETF-Durchstarterkurs. Da lernt man nämlich auch für sich selbst das Investieren. Das steht nämlich erstmal an allererster Stelle. Nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen. Und auch für sein Kind ein Portfolio zusammenzustellen, das langfristig auch gut zu betreuen und da selbstbewusst in die Zukunft zu blicken. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eure 5-Sterne-Bewertung am besten bei Apple Podcast oder Spotify. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.